Weil die Eltern haben halt in einer Zeit angefangen, wo gerade diese Jungweinwelle losgegangen ist, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind wieder in der Wachau. Liebe Conny, wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Wir sind in Mautern, an einem Ort, an dem Zeit eine andere Bedeutung hat, und zwar beim Nikolaihof Wachau, einem der ältesten Weingüter Österreichs mit Wurzeln, die bis in die Römerzeit zurückreichen. Ein Betrieb, der Wein nicht schnell denkt, sondern in Jahrzehnten, der nicht Trends folgt, sondern ihnen oft voraus war. Hier geht es um Vertrauen statt Kontrolle, um Geduld statt Geschwindigkeit und um die Frage, wie Wein entsteht, wenn man ihn einfach machen lässt. Unser Gast ist der Niki, Teil der Familie und einer Philosophie, die zeigt, große Weine entstehen nicht durch Eingriff, sondern durch Verständnis. Niki, schön, dass wir dich vom Mikro haben.
Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Lange Jahre zurück wurde euer Weingut gegründet. Erzähl uns ein bisschen was über die Herkunft.
Ja, die Geschichte ist ein bisschen sehr lang. Ich werde es jetzt ganz kurz machen. die Geschichte geht ja über 2000 Jahre zurück. Es war ja ein römisches Kastell. Vorher war das schon ein keltischer Kultplatz. Die Römer hatten ja sehr viel Kontakt mit Wein, beziehungsweise einfach, es war ein Teil des Soldes, ist ja ein Wein ausbezahlt worden. Deswegen haben die Römer ja überall, wo es gegangen ist, Wein anbaut. Also seit 2000 Jahren gibt es ja in der Wachau jetzt den Wein. Später war es dann Kirche. Es ist nach dem Kastell dann umgebaut worden in ein Kloster. 777 ist es zu Stift Kremsmünster gekommen, 985 dann zum Stift St. Nikolai in Passau und seit dem Jahr, seit 985, ist der Name St. Nikolai zu Mautern, jetzt Nikolaihof, halt schon am Hof da. Dann war es über hunderte Jahre Kirchenbesitz, bis es 1803 säkularisiert worden ist und meine Familie, die Familie Saas, hat es dann 1894 erworben. Also ich bin die vierte Generation Winzer jetzt am Hof und ich habe dann 2005 übernehmen dürfen und bin jetzt auch schon über 20 Jahre praktisch verantwortlich für den Wein, jetzt seit ein paar Jahren mit meiner Partnerin Katharina gemeinsam.
Wenn man auf so eine lange Tradition zurückschauen darf, was bedeutet das für die Identität des heutigen Betriebes?
Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch lebt. Also das ist nicht nur ein Gebäude, wo halt da alte Mauern sind und man ein bisschen verkosten kann, sondern uns war es ganz wichtig, dass wir auch versuchen, den Nikolaihof in eine neue Zeit zu bringen. Wir haben auch daneben neue Verarbeitungs-, neue Lagerbereiche gebaut, aber immer noch am Nikolaihof direkt dran, dass wir unseren wunderschönen alten historischen Holzfasskeller, der ja auch teilweise in die Römerzeit zurückgeht, einfach noch nutzen kann, weil wir die Weine ja dann ewig lang in diesen alten Fässern lagern. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man das kombiniert, alt und neu. Also man darf das nicht als Stillstand sehen und es muss so bewahrt sein und nichts verändern, sondern es muss einfach leben.
Mit der Zeit mitgehen, aber trotzdem das Alte quasi schätzen.
Genau. Ne? Ja. Wenn man die Vergangenheit so schätzen muss und will, wie offen ist man da der Zukunft gegenüber? Wie traut man sich da? Wie schafft man den Spagat, dass man praktisch die Tradition beibehält, aber innovativ ist?
Die Frage, was ist innovativ? Ist das, muss man alles immer komplett neu erfinden oder muss man zurückgehen und schauen, was haben sie damals gemacht? Wie ist das Wein vor 200 Jahren gemacht worden? Wie haben sie die Weine gehalten? Ich glaube, es gibt so diesen Spruch, so Weinbau wird alle 7 Jahre neu erfunden. Das heißt, viel, was jetzt innovativ ist, hat es auch damals schon gegeben. Und das, glaube ich, muss man einfach schauen, da muss man zurückschauen, wie ist das früher gemacht worden, wie kann ich mit einer längeren Hefelager zum Beispiel die Weine trinkfreudiger machen, lagerfähiger machen und nicht immer alles gleich fix fertig vergären, abziehen, schwefeln, auf Flaschen bringen, sondern wie kann ich mit alten Techniken einfach in die Zukunft gehen.
Ihr arbeitet biodynamisch schon über mehrere Jahre, wie es
ja,
dazu,
Jahrzehnte.
Ja, Jahrzehnte.
Ein halbes Jahrhundert schon.
Ja, wie ist es dazu gekommen?
Also die Mama ist ja 71 am Hof gekommen, mit 19 Jahren, weil sie den Papa geheiratet hat. Und da war eine anthroposophische Kinderärztin sehr gut mit der Familie befreundet, die Frau Dr. Scheich aus München. Und die hat die Mama geschnappt und hat ihr alles über Rudolf Steiner beigebracht, über die Präparate beigebracht. Sie haben die Präparate dann gemeinsam hergestellt. Und seit 1971 arbeiten wir eigentlich biodynamisch. Also wirklich schon über 50 Jahre.
schon, dann kann man schon sagen, irgendwie also Vorreiter. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wer der Erste war oder wer als Erstes begonnen hat damit, aber...
Es hat Domain Eugen Meyer im Elsass schon gegeben, der hat 69 angefangen, wir haben 71 angefangen. Also, die ersten also eigentlich sind wir die ersten, also können wir zu den ersten Betrieben weltweit im Weinbau, die biodynamisch arbeiten.
Super. Also kommen die Leute jetzt alle wegen die Erfahrungen brauchen, kommen die zu euch und fragen die dann?
Ja, das war lang sehr schwierig. Ja. Also gerade die Wachau ist ja, Gott sei Dank tut sie da in letzter Zeit ja sehr, sehr viel. Mhm. Domäne Wachau ist da ja auch mit Biolandbau sehr, 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 sehr viel. Auf der südlichen Donauseite gibt es einfach Rossatz-Ansdorf in der Gegend, ist ja schon über die Hälfte biologisch betrieben. Es fangen die ersten jetzt auch biodynamisch an. Aber das hat halt relativ lang gedauert. Andere Gebiete waren uns da voraus. Aber das in Österreich schon langsam wird's. Und klar, natürlich kommen dann Kollegen her und wir sind ja sehr offen. Also wir sind ja auch in diversen Arbeitsgruppen dabei, wo andere Bauern und Weinbauern einfach reinkommen können, auch die jetzt noch nicht umgestellt haben. Da beraten wir gerne, da helfen wir gerne. Nur natürlich alles nur im Rahmen, weil zu wenig Arbeit haben wir gerade nicht. Ja.
Wenn man so eine Erfahrung mitnimmt und von der Familie übergeben bekommt, dann traut man sich ja manche Sachen einfach länger. Der Faktor Zeit ist so ein Thema. Man hat ja die Erfahrung, der Wein kann auch länger gelagert, kann auch länger reifen. Wenn man jetzt als Quereinsteiger oder als Jungwinzer startet, traut man sich das vielleicht nicht so. Ist das euer Vorteil?
Na, die Eltern haben halt in einer Zeit angefangen, wo gerade diese Jungweinwelle losgegangen ist, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, haben sie einfach gesagt, sie wollen nicht diesem Trend folgen, sie wollen einfach so weitermachen wie bisher und haben einfach... Früher war es ja üblich, 2-3 Jahrgänge im Keller haben einfach auch aus Sicherheitsgründen Hagelfrost. Wissen wir in den letzten Jahren, wie viele Katastrophen, Naturkatastrophen es gegeben hat in Weinbauregionen. Und den Trend wollten sie einfach nicht mitmachen. Und deswegen haben sie einfach angefangen, Sachen wegzulegen, länger liegen zu lassen. Nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt haben, weil sie auch den Platz nicht gehabt haben. Mhm. Das haben wir erst in 2 Bauabschnitte unserer Lager, also vor 20 Jahren, jetzt vor 4 Jahren noch einmal, einfach vergrößert, wir haben jetzt Platz, um noch mehr zu lagern. Aber das war schon halt, das ist halt in die Richtung gegangen und man muss sich auch seine Kunden erziehen, ist vielleicht das falsche Wort, man muss einfach die Kunden finden, die diese reifen Weine mögen. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum wir 85% Export gehabt haben in über 40 Ländern.
Weil es bei uns noch nicht so weit war.
Weil es einfach in Österreich das alte Zeug keiner trunken hat. Und das ist einfach in den letzten Jahren einfach Gott sei Dank besser geworden. Ja. Und deswegen können wir jetzt auch wieder mehr, noch mehr weglegen, noch mehr reifen lassen, eben auch im Federspielbereich. Ich habe heute eine Flasche mitgenommen, 2020, aus den Gärten Grüner Veltliner Federspiel Late Bottled. Der ist jetzt ziemlich genau, also im Mai 25 ist der gefüllt worden, also ziemlich genau ein Jahr in der Flasche und halt vorher 5 Jahre im 7000 Liter Holzfass. Und in Österreich, wenn wer das Federspiel sieht, das ein paar Jahre alt ist,
denkst du das hin?
Vor 3 Jahren hat es noch keiner bestellt und keiner traut oder sonst was. Das haben wir auch lange überlegt, ob wir da überhaupt noch Federspiel draufschreiben sollen oder nicht, weil das in Österreich immer noch ein Verkaufshemmnis ist, wenn ein Federspiel halt ein paar Jahre alt ist. Mhm. Aber es wird besser und die Gastronomie, denen taugt das jetzt voll, weil natürlich ein Speisenbegleiter die reifen Sachen eben gerade im Federspielbereich, 12 Alkohol, ganz trocken, ganz anders eingesetzt werden können als die jungen Weine.
Jetzt hast du dir selbst die Überleitung gegeben. Da darf ich dich bitten, dass wir den noch kosten dürfen.
Ja, dann machen wir auf.
Wir haben das erste Mal eine Magnum in der Folge.
Es ist quasi eine Ansage, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen.
Nein, ich habe bewusst eine Magnum jetzt aufgemacht, weil für mich ist die Magnum eigentlich die richtige Größe für 2 Personen zum Abendessen, wenn einer nichts trinkt.
Ja.
Also das ist einfach dann, genau.
Das ist dann wieder der Faktor Zeit, dann hat man ein 4-stündiges Abendessen, dann, dass man das schafft.
Wir sollten in Zukunft vielleicht bei unseren Aufnahmen wirklich nur mit einem Auto fahren, weil dann schnupfen sie das aus, irgendwie so, wer trinken darf oder wer fahren muss oder so.
Wir hätten ja auch Zimmer dabei, also es wäre jetzt auch kein Problem zum Übernachten.
Schauen wir mal.
Genau.
So.
Prost.
Zum Wohl.
Prost.
Entschuldige.
Prost.
Ein schönes Goldgelb für die Sonne.
Genau.
Strahlend.
Ja, Ja, da merkt man halt schon, das ist halt jetzt nicht ganz frisch, fruchtig, spritzig, mhm, was ich auch gern trinke. Es kommt immer darauf an, für was dazu. Aber gerade das als Speisenbegleiter kann man das halt ganz anders einsetzen, mhm, als was ganz Junges.
Weil er einfach zu mehreren Sachen dann wahrscheinlich
genau, passt. Er ist runder, er ist, mhm, einfach ausgeglichener, er ist bekömmlicher. Mhm. Reife Weine sind immer bekömmlicher als was Junges. Mhm. Die Säure ist besser einbunden. Ja.
Man hat an unserer Stille gehört, man hat da eben gleich sofort Lust, dass man sich da sehr beschäftigt mit dem Wein. Mhm. Ja. Das ist nicht so etwas, was jetzt direkt gleich...
Er spricht.
Ja,
er hat also
das
zu erzählen.
Man hat das zu erzählen, kann, mhm, man sagen. Ja. Du darfst über die Flasche erzählen.
Ich erzähle die Flasche. Also
wie gesagt, über den optischen Eindruck.
Wie heißt denn das jetzt wieder, wenn das abgeschrägt ist auf der Seite? Ein gefasstes, rechteckiges Etikett.
Geometrisch zeichnen nicht aufpasst oder in Mathematik.
Das ist einfach schon zu lang her. Das ist ja 25 Jahre. Ist das jetzt peinlich, wenn ich in einer HTL war? Gell? Ja. Egal. Nikolaihof 2020 aus den Gärten, grüner Veltliner Federspiel, steht in der Mitte und es ist orange umrandet und dann ist noch ein kleiner Kreis aufgeklebt mit dem Late Bottled. Das Zeichen, das in der Mitte ist von dem Late Bottled?
Das ist der Asterisk. Das, mhm, ist ein Zeichen, das haben wir, ein keltisches Symbol, das wir vor ein paar Jahren einfach in unser Etikett eingegliedert haben, als wirklich spannendes Symbol, weil du kannst das überall verwenden, du kannst das Platzhalter verwenden. Wir haben auch schon ein paar Sommeliers, die sich tätowieren haben lassen, mhm, weil das einfach so ein schönes, dezentes Symbol ist. Ursprünglich wollten wir das unser Wappen ein bisschen verwenden und dann haben wir aber gemeinsam mit LW Media, mit der Claudia Altrichter, einfach dieses Logo so entworfen und jeder hat dieses Symbol schon mal verwendet, weil das Symbol, das keltische Symbol für am richtigen Platz sein. Mhm. Und wenn man ein Sternchen irgendwo bei einem Text macht und dann unten noch einmal ein Sternchen am richtigen Platz, weil das gehört da auf. Also das ist spannend, dass dieses uralte keltische Symbol auch in unserer Schrift eigentlich enthalten immer noch enthalten ist. Ja.
Wenn man die Flasche dreht, haben wir drei Logos. Einmal das Bio-Logo, dann Demeter und Vinia Wachau. Wieder 2020 aus den Gärten Grüner Veltliner, Federspiel, Wachau, DRC, Late Bottled im Mai 2025 auf die Flasche gezogen. Nikolaihof Wachau arbeitet seit vielen Jahren nach den strengen Richtlinien des biodynamischen Landbaus, verzichtet daher auf den Einsatz chemisch-synthetischer Spritz- und Düngemittel und lässt den Wein ohne Zusatz von Reinzuchthefen und Enzymen reifen. Kontrollierte biodynamische Herkunft 12%, 1,5 Liter. Sehr gut.
Wie gesagt, eine Ansage, 1,5 Liter haben wir bisher noch nicht gehabt.
Mit, wie wir gehört haben, einem Korkverschluss.
Genau, Naturkork, ja. Bei der Magnum, bei den 7/10 haben wir da Schraubverschluss. So, da ist so meine Philosophie, normalerweise alles, was in den ersten 5 Jahre trunken wird, Schraubverschluss. Alles, was sehr oft länger liegt, wie ganzen Smaragde, Lagenweine, einfach Naturkork. Mhm. Weil es immer noch der beste Verschluss ist, wenn er in Ordnung ist, ganz klar.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die Arbeit im Weingarten erzählen. Wie macht ihr das? Was sind da die wichtigsten Faktoren, wenn man eben, so wie ihr, das biodynamisch bewirtschaftet?
Nein, ich glaube, im Weingarten muss man, wenn man biodynamisch arbeitet, einfach noch genauer sein, noch mehr arbeiten, noch besseres Laubmanagement haben, besseres Bodenmanagement, weil natürlich wir andere Mittel zur Verfügung haben, um dort bei Krankheiten zu helfen, reagieren. Das heißt, wichtig ist für uns, dass da gar nichts aufkommt, weil dann ist es so leichter, dann muss man nichts, genau. Wir können nichts bekämpfen, wir können immer nur vorbereiten. Mhm. Das heißt, für uns ist einfach ganz wichtig, das Blattmanagement, dass wir luftige Laubwände haben. Wir sind auch sehr gerade dabei, da ist wieder die Katharina sehr federführend, auf Simonit und Sirch, auf den sanften Rebschnitt umzusteigen, um die Schnittflächen geringer zu halten, um beim Grüner Veltliner zu schauen, dass man den Massenträger, was der Grüner Veltliner ja eigentlich ist und die letzten 70, 80 Jahre als Massenträger gezüchtet worden ist, wie kann man durch den Rebschnitt den Ertrag reduzieren, ohne dass man die Trauben am Boden schneiden muss. Mhm. Weil das ist das Klassische, oder der Klassiker, den man so zu üblich macht, das ist viel drauf, man schneidet es am Boden, aber da hat der Stock schon Energie reingesteckt. Und das muss man schauen, wie kann man es machen, dass es überhaupt nicht so weit kommt, dass der so viele Trauben bildet. Mhm. Und da kann man über einen Rebschnitt, über Blenden einfach wirklich ganz viel machen. Das erste Auge, was immer kommt, tragt weniger als das zweite und das dritte Auge. Mhm. Und da kann man wirklich wahnsinnig viel tun. Und da steckt die Katharina Gott sei Dank sehr viel Zeit und Energie rein, das Ganze gerade zu verändern, um dort auch wieder zurück zu alten Geschichten kommen. Weil früher war das ja, hat man ja nicht so massiv geschnitten. Das ist ja auch erst gekommen durch die Industrialisierung, ist das falsche Wort, aber früher ist einfach ganz viel auf Ertrag gemacht worden, auf Masse. Und da muss man einfach wieder zurückschauen, so wie früher, dass man einfach nicht auf Masse schaut, sondern auf Qualität. Dann Bodenmanagement ist ganz wichtig. Begrünungspflanzen, wir bringen keine Kunstdüngergeschichten aus, dürfen wir natürlich nicht. Aber wir arbeiten jetzt auch nicht mit Mist, den wir einbringen. Also manchmal schon, es kommt darauf an, wenn man sehen, eine Lage hungert ein bisschen und man schafft es mit der Begrünung nicht, dann muss man einfach an Kuhmist hinführen, um das einfach wieder zu beleben. Aber sonst wird einfach ganz viel mit Gründüngungspflanzen gemacht. Also wir,
Erfahrung quasi spielt dann
die Rolle wahrscheinlich. Also das ist, ja, und jedes Jahr anders. Also weil das ist einfach so, baut man es im Frühjahr an, baut man es im Herbst an, jetzt. Einer meiner Lieblingslagen ist der Steiner Hund. Da sind wir jetzt die Tage mit dem Pferd wieder unterwegs gewesen. Cool. Wenn man dort mit dem Traktor nicht fahren kann zum Teil, der wird mit dem Pferd aufgerissen und dann wird mit der Hand eingestreut und dann wird noch einmal mit dem Pferd, also nicht mit dem Pferd, sondern drüber, also mit dem Pflug hinten bzw. mit dem Schlitten drüber gefahren, um das Ganze ein bisschen einzuarbeiten. Und da muss man einfach ganz viel Zeit und Energie reinstecken, um wirklich dort schauen, dass man einfach eine perfekte Traubenqualität kriegt. Weil das ist der alte Spruch, eine Qualität vom Wein steht im Weingarten und nicht im Keller. Im Keller kann man Fehler machen, man kann es richtig machen, aber man kann mit diesen Techniken, die wir haben, den Wein nicht verbessern, sondern das kommt zu 100% aus dem Weingarten.
Muss man den Konsumenten noch was erklären beim biodynamischen Wein? Ist so dieses, naja, das sind die, was die Kuhhörnchen eingraben und so, ist, muss man sie manchmal rechtfertigen oder verstehen sie es eh oder ist das...
Na, teils. Okay. Also es gibt viele, denen ist es vollkommen wurscht, wie es hergestellt wird. Es muss einfach schmecken. Ja. Es gibt Gott sei Dank sehr viele, die sagen, schmecken reicht nicht, ich muss es auch gut vertragen. Das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Überhaupt bei Lebensmitteln, man muss weggehen von dem einfach nur, wie schmeckt es, sondern ganz viel schauen, wie vertrage ich das Lebensmittel. Weil Backerlsuppen schmeckt auch gut. Nur, wie geht es im Körper, wenn er Backerlsuppen ist oder frisch gekochte Gemüsesuppen oder frisch gekochte Rindsuppen? Wie geht es mir danach, nach dem Konsum? Und beim Wein ist es ja genauso. Also das ist ja, deswegen bin ich ja kein Freund von diesen großen Verkostungen, wo halt 100 Weine in 2 Stunden durchkostet werden. Klar, bei manchen Formaten geht es nicht anders. Aber du kannst dich mit dem Wein nicht beschäftigen. Du weißt nicht, wie geht es mir danach oder wie geht es mir, deswegen bin ich wieder Freund von der Magnum, wie geht es mir, wenn ich mal ein bisschen zu viel erwischt habe? Wie geht es mir am nächsten Tag? Leide ich 3 Tage lang oder habe ich einen Durst und ich freue mich aufs nächste Achtel?
Das sollte man eigentlich in Verkostungen in die Richtung machen.
Ja, aber so ist es ja eh Gott sei Dank ganz oft. Wenn man mit Freunden, man kostet 10 Weine und dann stehen alle 10 Flaschen am Tisch und man trinkt es aus. Welche ist als erstes leer? Ja. Das ist meistens der einfach am bekömmlichsten, am besten ist. Der schneidet vielleicht vorher in der Verkostung ganz anders ab. Also schlechter meistens. Ja. Aber dann zum Trinken, die Trinkfreude ist dann oft ganz anders, wie was da bei Verkostungen rauskommt.
Was ist für dich der Unterschied von euren Weinen zu den typischen Wachauer Weinen? Weil es ja, klingt ja doch ein bisschen, ist da sehr variantenreich und sehr...
Ja, es ist so von mir sehr geschätzter, hat einmal, also der Roman Horvath, mag ich sehr gern, macht ja wirklich tolle Geschichten, genauso mit Heinz gemeinsam. Und der hat einmal bei einem Vortrag bei der Vivinum gesagt, es gibt die Wachau-Stilistik und es gibt die Nikolaiow-Stilistik. Und das ist einfach sehr, sehr treffend. Und da kann man nicht sagen, besser, schlechter. Es ist einfach anders. Weil gerade diese reifen Sachen, auch diese leichten Sachen, auch das Smaragde bei uns, ganz selten, dass er mal was 13, 13,5 hat. Das meiste spielt sich auch zwischen 12, 5 und 13 ab, eben auch bei den Smaragde. Und dann das noch 4, 5 Jahre liegen lassen, bevor wir es am Markt bringen. Da sind wir halt in der Wachau die einzigen, die das in dem Ausmaß machen. Und deswegen kann man es auch nicht direkt vergleichen, weil das einfach ganz andere Stilistik ist.
Und da wahrscheinlich das Thema Zeit, oder? Also dass ihr wahrscheinlich die am meisten Zeit geben und auch mit der Reife. Wie seid ihr auf das gekommen? Dass ihr, was ist ergeben? Oder?
Nein, das war wirklich die Entscheidung von den Eltern in die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, nicht diese Jungweinwelle mitzumachen, sondern bewusst liegen lassen, bewusst reifen zu lassen. Wir haben Gott sei Dank auch den Platz gehabt und einfach wirklich entscheiden, na, aus, unser Wein ist fertig, wenn er fertig ist. Und die, es ist ja nicht nur eine Qualitätsgeschichte, sondern eben auch ein Sicherheitsgedanke gewesen. Und so haben wir uns eigentlich wirklich geschafft zum Aufbauen, dass wir jetzt zurzeit 4 komplette Ernten zum Reifen im Keller haben. Mhm. Also nicht von jedem Wein 4 Ernten jetzt, aber in Totalmenge, Gesamtmenge ist es einfach wirklich weggelegt. Und das wäre bei Rotwein schon sehr, sehr viel. Und für Weißwein ist es eigentlich das international wahrscheinlich auch die einzigen, die das so in diesem extremen Ausmaß machen. Was mir natürlich in der heutigen Zeit jetzt auch wahnsinnig hilft, wenn ihr jetzt mit alle anderen 25 am Markt konkurrieren müsst, dann wäre das sicher nicht einfach.
Das ist für die Gastronomie dann eigentlich auch wahrscheinlich relevant, weil gerade die sind ja eigentlich diejenigen, die gerne gereiftere Sachen hergeben würden, was sie aber oft ja dann nicht, sag ich jetzt einmal, so machen können, weil sonst müssen sie selber weglegen oder sie kriegen es dann noch nicht mehr.
Das ist eben auch, früher war das ja anders, die Kellereien haben, also die Restaurants haben Keller gehabt, wo sie, keine Ahnung, wie viel zigtausend Flaschen liegen gehabt haben. Das gibt es ja bis auf ein paar Häuser, hat das ja keiner mehr. Das sind ein paar Weinklimaschränke und ist klar, das ist alles Kapital. Und entweder spürt man da mit und verkauft auch als jung oder, so wie meine Eltern angefangen haben und jetzt auch seit über 20 Jahren das Ganze noch intensiviere, man lässt halt am Weingut liegen, was eindeutig am besten ist für die Qualität. Ja. Also, weil überall anders weißt du es halt nicht, wenn du es jetzt vom Dritthändler kaufst. Natürlich, das meiste passt auch und gut gelagert, und so, aber du weißt es halt nie. Und wenn es am Weingut ist, dann weißt du genau, das ist wirklich am besten gelagert und kannst du ziemlich sicher sein, dass das einfach gut schmeckt. Wir haben ja auch vor 3 Jahren, eben wie wir den neuen Keller fertig gebaut, den neuen Lagerbereich fertig gebaut haben, ganz viel Sachen aus den alten Gewölberäumen, so als Kloster, da gibt es viel dunkle, kühle Räume, war ja alles voll mit Wein. Mhm. Und keine Chance auf der dritten Palette, die zweite von oben nachzuschauen, was da drauf ist. Na, überhaupt keine Ahnung gehabt. Die Gesamtmenge haben wir gehabt, die haben wir ja müssen, aber im Detail haben wir das überhaupt nicht gewusst, was wo ist. Und das haben wir dann alles raufgeholt, katalogisiert, inventarisiert, dann haben wir uns die Paula Bosch hergeholt. Die arbeitet ja schon sehr, sehr lange mit unseren Weinen. Das war die erste deutsche weibliche Sommelier. Die war lange im Dantris ja Sommelier und da schon ewig mit unseren Weinen gearbeitet. Und wir wollten wem haben, der die Weine auch schon als Junge kennt hat. Mhm. Und die hat so ein grenzgeniales Gedächtnis. Die weiß ganz genau, wie die Weine vor 30 Jahren geschmeckt
wirklich?
Haben. Cool. Das Kosten, hauptsächlich hat die Katharina mit ihr gekostet. Und die haben da, über 200 Weine durchkostet bei uns. Haben wir überall Kostnotizen gemacht und haben auch eine Liste gemacht, die gibt es auch bei uns, also hauptsächlich eben für die Gastronomie und für den Handel, wo man halt jetzt Riesling Federspiel kannst du 2001, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 kannst du kaufen. Teilweise Großflaschen, teilweise nur kleine Flaschen. Aber wenn da jetzt wer will und sich da Tiefe aufbauen will, Jahrgangstiefe auf der Karte, dann kann man zuschlagen. Und es steht auf jeden Flasche steht auch drauf, Archivrelease, dass man weiß, das ist wirklich am Weingut gelagert und dann erst später vom Weingut eben dann rausgekommen, Keller rauskommen.
Vielleicht kannst du den Nicht-Wachau-Kennern ein bisschen die Lagen erklären, wo eure Weine wachsen?
Da fange ich gleich an mit meiner Lieblingslage, die nicht in der Wachau ist. Für uns ist es der Steiner Hund. Wir haben ja, Mautern liegt ja, haben ja Donaubrücke, liegt ja direkt an der Donau. Wir haben die Donaubrücke nach Stein rüber und die gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert. Das heißt, die ist ja nicht... Jetzt ist es gerade ein bisschen ein Thema, ob die noch weiter besteht oder nicht und abgerissen wird. Oder
wirklich?
Wir haben ja so viel Geld, jetzt bauen wir dann eben eine Behelfsbrücke und dann sanieren wir die alte und dann denken wir schon stehende. Dann bauen wir es wieder zurück, die alte, um 40, 50 Millionen, einfach so bei 3 Jahren. Egal. Es ist schon wurscht bei unseren Schulden in Österreich. Auf jeden Fall haben wir die Brücke und es war immer sehr leicht, die auf die andere Donauseite zu kommen. Deswegen haben Stein und Mautern die Winzer ja auf beiden Seiten einfach Grundstücke. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt von Mautern die Donaubrücke, die Eisenbrücke rüberschaut, auf die andere Donauseite, den Berg hinauf, leicht rechts, liegt der Steiner Hund. Mhm. Steiner Hund, klassische Terrassenlage, ganz wenig Erde, gewachsener Felsen drunter, kleine Weinstöcke, kleine Beeren, kleine Trauben, für einen Riesling einfach perfekt.
Der muss einfach, da steht ein Riesling.
Ja, der muss leiden. Riesling, wenn der ein bisschen leidet, ist wie bei uns Menschen, wenn wir immer ein bisschen zu kurz gehalten haben werden, dann sind wir halt ein bisschen durchtrainierter und sonst was. Wenn man so wie ich heute ein bisschen immer nicht zu kurz gehalten wäre, dann ist halt ein bisschen ein Wohlstandsbäuchlein da. Ah, gut. Genau, das ist für mich so eine Top-Lage, weil es einfach so, ich sehe sie auch, und das hat der Stuart Bigger einmal gesagt, ganz böse, es ist für ihn eines der besten Lagen der Wachau. Mhm. So bewusst, weil er gewusst hat, das ist
nicht Wachau.
Ist aber ja auch Krems-Stadtgebiet und das ist damals in die 80er Jahre entschieden worden, das ist halt Kremstal und nicht Wachau. macht geologisch überhaupt keinen Sinn, aber ist halt so. Werden wir nicht ändern können. Genau, das, dann haben wir auf der Steiner Seite noch ein Grillenbad. Das ist eine Lage, die haben wir letztes Jahr das erste Mal als Einzellage rausgebracht. Die Lage haben wir auch schon ewig. Ich habe sie mal irgendwo reinverschnitten, weil es geht um keine große Menge. Und seit die Katharina bei uns eingestiegen ist, bei mir im Betrieb, sind wir einfach zu zweit im Keller und sie hat einfach angefangen, die Lagen, die wir einfach zuerst nicht einzeln ausgebaut haben, einmal einzeln auszubauen. Also die wir es für wert gesehen haben, weil es sind alle unsere Parzellen sind im Lagenkataster drinnen. Aber ich kann nicht 50 Lagenweine machen, das Wahnsinn. Geht nicht. Und so haben wir es jetzt einfach dann geschaut, was ist gut. Und da ist der Grillenbad, eine ganz eine schottrige Lage, oberhalb vom Steiner Hund auf so einem Plateau. Die ist für wert befunden worden, dass sie extra abgefüllt wird. Ist jetzt 22 rauskommen, also auch jetzt erst rauskommen. Und in Mautern, der Süßen Berg, Grüner Veltliner, das ist auch eine Lage, die man jetzt neu, auch schon ewig gehabt, hin und wieder Süßwein ausbaut. Aber eben meistens irgendwo hin reinverschnitten. Und das ist auch jetzt neu, dass wir die als Einzellage haben. Dann die zwei wichtigen Lagen in Mautern noch, ist also Süßenberg jetzt eben neu und vom Stein und im Weingebirge. Vom Stein ist eine leichte Hanglage mit Löss und dann Donauschwemmschotter drunter. Reben können immer gut drunter wurzeln, genug Wasser, genug Nährstoffe. Und im Weingebirge. Im Weingebirge ist eine Lage genau südlich vom Mautern, das kennen, da gibt es den Friedhof und da ein bisschen oberhalb, also weit nur weg, also er holt sich nicht die Nährstoffe da vom Friedhof, das ist weit weg. Aber das ist eine Lage, wo wahrscheinlich der heilige Severin sein Kloster gehabt hat, vermutet man, in einem alten Wachturm vor die Römer. Und das ist ganz spannend dort, das ist nämlich immer ewig in die Karten als reine Lösslage drin gewesen. Und wir haben immer gesagt, das stimmt nicht, das ist ein Blödsinn, weil du siehst, wenn du von oben runterschaust, siehst du, dass die Verfärbungen auf manchen Stellen anders ist im Herbst. Und das ist schon ein Zeichen, dass da irgendwas anders ist. Und dann haben wir jetzt einmal eine geologische Untersuchung gemacht. Es hatte vor ein paar Jahren das Wachhaus-Hutterrhein-Projekt gegeben, wo auch die ganzen Bodenproben gezogen worden sind. Und da ist man draufgekommen, dass halt dort der Felsen, also das Urgestein, das Parkeneis, eigentlich so wie zungenförmig bis fast an die Oberfläche kommt. Mhm. Das heißt, manche Wurzeln müssen dort mit dem Barackeis zurechtkommen und andere können wieder ganz tief aufgehen. Und das halt in einem Weingarten zusammen ist natürlich super, weil du die Mineralität vom Gneis hast, also vom Barackeis.
Das ist eine gute Mischung. Ne?
Und die tiefgründige vom Löss. Und das ist natürlich auch ganz spannend.
Was mich noch interessieren würde, ist, weil du ja sagst, eure Weine dürfen die Zeit haben, um dass sie reifen und dass es aber schwierig ist, einem Kunden dann quasi zu erklären, warum ist jetzt mein oder euer Federspiel, wenn man den jetzt 2020 immer am Markt hat, trotzdem gut, auch wenn er glaubt, ein Federspiel, der kann jetzt eigentlich nimmer. Ja. Wie erklärt man das oder wie kann man sagen, warum? Was verändert sich in dem Wein? Was wäre jetzt, wie hätte er anders geschmeckt oder wie erklärt man es den Kunden?
Also das Überzeugende ist einfach kosten lassen. Das ist einfach das Wichtigste. Ja. Und deswegen bin ich ja so froh, dass das in der Gastro jetzt mit dem 2020er Grünkieler Late Bottled so gut ankommt, weil die das einfach glasweise machen können. Das haben wir auch preislich so kalkuliert, dass das wirklich noch, klar, das Achtel kostet nicht 2,50 Euro. Also, aber es ist einfach noch möglich, dass ich das in die Menübegleitung einbaue und sonst was. Und da kann ich die Leute kosten lassen. Mhm. Und wenn sie es kosten, sind sie hin dann und weg und wissen sie es. Genau, sonst erklären, das sind Skeptiker, ja, schwierig. Kannst einfach nur kosten lassen. Und sonst, ich glaube, aber das war ja ein Grund, warum wir so viel Export haben, weil in Österreich viele lange Zeit einfach gesagt haben, na, was ich nicht kenne, das trinke ich nicht und das koste ich auch nicht und das ist mir wurscht.
Ja.
Und die ganze Rest oder ein Großteil der restlichen Welt, die sind offener. USA zum Beispiel, die sind einfach ganz, das kenne ich nicht, das will ich erst recht kosten, weil ich kenne es nicht. Mhm. Und das ist einfach so spannend in Österreich gewesen, dass das lange, lange Zeit einfach wirklich schwierig war, das zum Erklären und zum Rüberbringen. Und deswegen haben wir es ja irgendwann einmal aufgeben, also nicht missionieren, also missionieren der einfach als Sommelier nicht, ist ganz klar, sondern der muss einfach schauen, was der Kunde für was er offen ist, genau, und das muss er dann erklären. Und wenn er sagt, ja passt, nimm mir an die Hand, führe mich zu irgendwas hin, was ich nicht kenne, dann kann
er so das machen. Eine kleine Aufklärung.
Genau.
Du hast erwähnt, altes Kloster, der Nikolaihof als Erlebnis. Was erwartet die Gäste, wenn sie zu euch kommen? Also nicht nur das Weingut, ihr habt ja, glaube ich, gastronomisch auch.
Genau, wir sind sehr breit aufgestellt. Ja. Es ist Man kommt einmal die kleine Nikolaigasse rauf, man sieht dann oben meistens ein altes Auto vor der Tür stehen, ein Defender, ein Haflinger, ein Pinzgau oder sowas. Das ist ein Zeichen, dass man schon, dass ich in der Nähe bin. Dann ist ein großes altes Holztor, da geht man rein, das ist immer ein bisschen schwierig zum Aufmachen, weil es ist eine alte Schnalle, man muss es einfach runterdrucken, dann geht es. Gerade runterdrucken, nicht vorwärts. Dann geht es, dann kommt man rein und die meisten bleiben einmal stehen und sagen nur wow. Weil es ist drin einfach so eine wunderschöne Linde, die ist am 6. Dezember 1908 gesetzt worden, zum 60. Regierungsjubiläum von unserem leider verstorbenen Kaiser, Gott hab ihn selig. Und dann steht man mal dort und schaut. Und da sieht man den, links davon sieht man den alten Kirchturm, den gelben, und das ganze Ambiente da drin ist einfach so, auch zeitberuhigend,
so, wow.
Wow, ja. Und beruhigend, und du kommst rein, dann machst du die Tür vielleicht hinter dir noch zu, da muss man wieder schön runterdrücken, die Schnalle. Und dann bist du einfach in einer anderen Zeit, dann ist einfach, du bist entschleunigt, du kommst einfach an, und dann geht man mal vorwärts, dann geht man entweder direkt unter den Baum, und wenn die Gastronomie, die Weinstube offen ist, das hat jetzt lange Jahre meine Mama gemacht, jetzt übergibt sie es gerade an meine Schwägerin Lisa, die das jetzt weiterführen wird, Gott sei Dank. Mhm. Das war lange Zeit nicht klar, wie es damit weitergeht, weil die Mama ist jetzt 75, ist gut drauf und arbeitet noch gern und sowas. Aber irgendwann wird es einfach nicht mehr freien oder kann nicht mehr oder sowas. Und das geht jetzt Gott sei Dank auch weiter. Genau, da hat man dann schöne große Holztische. Ist eine ganz bodenständige, innovative Gastronomie. Also ist jetzt schwer zu erklären, es gibt die klassischen Gerichte wie ein Schweinsbraten. Es gibt aber auch ganz viel mit Brennnesselknödel, Dinkellaberl. Es gibt ganz viele Wildprodukte. Wir sind alle in der Familie Jäger. Wir haben das Revier im Baumgarten, also gleich in der Nachbarortschaft. Das heißt, die Schweine und die Rehe haben keine langen Transportwege nach dem Erlegen. Da arbeiten wir sehr viel mit der Helga Bernhard und dem Wolfgang zusammen vom Satemeterhof in Stronsdorf im Weinviertel. Die sind Wagyu-Bäuerinnen, also Bäuerinnen und Bauer. Und mit denen arbeiten wir dann gemeinsam. Die machen uns dann die Saumeisen, die machen uns die Wurst, die machen uns den Leberkäse. Und ganz viele tolle Produkte, was wir dann auch in der Gastronomie verkaufen können. Wenn man dann gerade weitergeht, direkt unterm Baum durch, kommt man in den alten Pressraum mit einer wunderschönen 350 Jahre alten Baumpresse, die noch verwendet wird. 2005 cool. Haben wir die wieder saniert. Und seitdem wird ein Wein, der Baumpressewein, mit dieser Presse wieder verarbeitet. Und dort ist auch unser Verkostungsbereich. Wir nennen es Salon 77, nach unserer alten Hausnummer 77. Und dort kann man immer während der Saison Mittwoch bis Samstag Nachmittag bis 19 Uhr, ab 14 Uhr Kosten kommen, ohne Terminanmeldung, ohne was zu zahlen, erzahlen zu müssen, kann man da einfach unser ganzes Sortiment durchkosten. Und gerade wunderschön, wenn es draußen 35 Grad hat, weil die Mauern dort sind 2,5-3 Meter dick, das ist teilweise alte Kastellmauern, und da kann man immer schön...
Da geht dann keiner mehr, oder? Da bleiben alle.
Nein,
da
bleiben alle, die Flanken, genau, ja. Aber das ist eben, wir wollten einfach unbedingt eine niederschwellige Möglichkeit den Gästen bieten, dass sie einfach Kosten kommen können. Mhm. Weil das ist in der Wachau sonst eher nicht üblich, verstehe ich auch vollkommen. Mhm. Das haben wir uns auch lange überlegt, ob wir das wieder starten. Weil natürlich brauchst du einen Mitarbeiter, der dort einfach das alles präsentiert. Der muss sich auskennen, der muss gut sein. Logisch, ich kann nicht irgendwem hinstellen. Aber das wird echt sehr, sehr gut angenommen, und da haben wir echt erfreut damit, dass das so gut läuft. Weil wir eben wirklich lange überlegt haben, ob wir das machen sollen.
Und das ist wahrscheinlich aber auch schon so, wenn die Leute da Kosten kommen, dass sie auch wieder was, dass sie auch was mitnehmen.
Ja, das soll natürlich Ziel sein, aber wir haben auch viele, viele Gäste aus Übersee, die können halt nichts mitnehmen mit dem Flieger, aber die kaufen es dann von mir aus in New York in einem Laden oder in einem Restaurant oder sowas. Also es ist auch nicht die Verpflichtung, wenn man jetzt kommt, dass man unbedingt was kaufen muss. Aber wir freuen uns natürlich, weil davon leben wir.
Ja. Klar. Es klingt bewusst entschleunigt, so wie ihr euren Weinen die Zeit gebt, so lebt ihr das auch. Ist es manchmal schwierig, die Geschwindigkeit der üblichen Welt dann von sich fernzuhalten? Oder sagt ihr, das wollen wir bis daher geht von der Geschwindigkeit für uns, und wir sind bewusst entschleunigt?
Nein, es geht natürlich nicht überall. Also sobald man dann in den Seitenraum, sprich Büro, reingeht, ist die Entschleunigung vorbei. Aber das ist für den Kunden jetzt Gott sei Dank nicht spürbar oder so. Aber natürlich das reale Leben mit E-Mail und Telefon oder sonst was, da kommen wir auch nicht aus. Das geht, und also wir versuchen trotzdem einfach vielleicht einmal dazwischen rausgehe aus dem Büro und ein Glas Wein trinken, dass man wieder runterkommt.
Und so wie du das jetzt vorher erklärt hast, mit dem, dass die, wenn die Leute mal durch die Tür kommen und so, es kriegt auch der Kunde, glaube ich, wenn er bei euch war, eine kleine Entschleunigung, oder? Allein schon vom Ambiente.
Genau. Ja. Nein, das ist schon.
Und dann das ist, vom genau, Weinkosten.
Ja. Ja, wenn wer kommt und sagt, er hat jetzt eine halbe Stunde Zeit, er will alles durchkosten, sagen wir, nein,
geht nicht.
Ja. Du kannst, schaffen wir nicht, wollen wir nicht und sowas. Hm. Also das geht auch bei Sommeliers öfter schon Diskussionen gehabt oder Journalisten, die sagen, ich habe eine Stunde Zeit, ich will alles kosten. Sag ich, nein, mache ich nicht. Nimm dir zwei Stunden Zeit, nimm dir drei Stunden Zeit. David Schildknecht zum Beispiel ist ein ganz ein toller Freund von uns und inzwischen, der ist dann da gewesen, 4-5 Stunden und hat die Weine durchkostet. Mhm. Und auch alles im Glas stehen lassen, vorkostet, zurückkostet, also mein 30 Glasl am Tisch gestanden.
Ja, Wahnsinn.
Weil das auch bei unseren Weinen so wichtig ist, dass die einfach Luft kriegen.
Ja, man merkt es auch.
Das macht die jetzt auf, also eigentlich gehört das dekantiert.
Ja.
Und die sind gerade, also jetzt ist das noch nicht so schlimm, weil das ist jetzt ein Jahr in der Flasche, aber wenn die Sachen einmal 4-5 Jahre in der Flasche sind und dann werden sie aufgemacht, sie kriegen Luft, dann können sie einmal durchatmen, dann entwickeln sie sich wieder, dann öffnen sie sich.
Brauchen ein bisschen, bis sie ausgestreckt haben. Gell?
Ja. Ich meine, da bin ich ja der Milchindustrie so dankbar in die Supermärkte, dass die einfach mit Glasflaschen wieder angefangen haben, weil das sind für mich die besten Dekanter. Ich meine, das ist jetzt zwar gegen ein bisschen das Geschäft vom Riedl, aber gerade so als einfachen Zugang zu vielen Dekantern, weil manchmal macht man halt schon 3-4-5 Flaschen auf und dann nehme ich Milchflaschen, ich muss halt nur echt schauen, dass sie gut sauber sind, kann das da eine dekantieren, das ist meistens eine Literflasche, es ist ein 3/4 Liter Wein, es ist Luft drinnen, ich kann es zuschrauben und wieder in den Kühlschrank einstellen. Und das wird, glaube ich, bei Weißwein immer noch viel zu wenig gemacht, das
Dekantieren. Cooler Tipp.
Cooler Tipp.
Ja.
Kostet nichts?
Ja.
Was kostet die Flasche?
Ich bin immer so
50 Cent, irgend sowas.
50 oder 80 oder so,
Ich weiß jetzt nicht genau. Ja. Aber das kann jeder machen und viele haben halt einfach nicht den Platz oder wollen nicht das Geld ausgeben für einen Dekanter und sonst was. Aber Milchflasche hat jeder. Oder Glaskaraffe, Wasserkaraffe oder sowas gibt es auch überall. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man Weine dekantieren kann.
Ich bin immer schleißig mit der Leergebinderückgabe, sowohl jetzt bei den Plastikflaschen wie auch bei den leergetrunkenen Flaschen. Das schaut dann immer ganz witzig aus, wenn ich mit dem ganzen Kofferraum vollkomme und dann entsorgst du mal da 5 Sackeln oder sowas. Aber das war halt schon eine längere Zeit. Genauso habe ich es bei den Milchflaschen oder bei den Joghurtflaschen, wenn ich da mal zurückbringen. Also bei mir kann man jetzt auch schon eine Vertikale machen, die Milchflaschen.
Ja, man muss halt nur sehr früh mit dem Auswaschen anfangen, dann will sonst
keiner
benutzen oder sowas. Aber ja, man kann sie ja einmal mit einem Schluck Wein ausspülen, den man dann vielleicht verwirft oder sowas und dann erst was reingeben.
Lange Tradition, wo geht die Zukunft hin, wo geht die Reise hin? Gibt es Pläne, Projekte, was ihr so vorhabt? Habt ihr da Perspektiven?
Es gab halt ganz viele Pläne und es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber wir haben jetzt mit diesem Kellerneubau vor 4 Jahren einfach einen riesengroßen Schritt in die Zukunft gemacht. Wir haben Platz, wir haben die Möglichkeit, und das haben wir auch dann noch gemacht, eine zweite Weinpresse anzuschaffen, wo wir einfach schlagfertiger bei der Ernte sein können, weil das wird, glaube ich, immer mehr Thema. Ich habe nicht mehr diese 6 Wochen Zeit, und auch Sorten wird nach einem anderen reif, sondern es wird jetzt heutzutage alles gleichzeitig reif und alles gleichzeitig muss alles gleichzeitig geerntet werden. Und da sind wir jetzt schlagkräftiger, weil wir einfach mit einem größeren Team ernten können durch 2 Weinpressen. Und da haben wir, glaube ich, einfach uns wirklich sehr, sehr zukunftsfit aufgestellt. Und in die Richtung, glaube ich, brauchen wir uns auch nicht wirklich weiterentwickeln. Was für uns ein großes Thema wird und immer mehr Thema wird, ist die Sektproduktion. Sekt in der Wachau ist ja noch nicht so häufig, da gibt es ja nicht viele. Aber auch wieder die Katharina, wie so viel Neues bei uns im Hof einfach durch die Katharina entstanden ist. Die hat damals unter Mathieu Kaufmann, der Reichsrat von Buhl, ein längeres Praktikum in der Pfalz gemacht. Mathieu Kaufmann hat ja zum Beispiel Bollinger groß gemacht oder jetzt Christmann Kaufmann, Sektgut. Also der ist ja in Deutschland eine große, sehr, sehr große Nummer, was Sekt betrifft. Und da haben wir 2020 angefangen, auch Sekt zu produzieren. Da ist jetzt gerade der erste Non-Vintage am Markt, wird nächstes Jahr im Frühjahr dann wahrscheinlich 21 Jahrgang am Markt kommen und wir sind jetzt noch so 5.000-6.000 Liter Produktion. Ziel ist es ungefähr 10.000 Flaschen, 12.000 Flaschen, also so circa 10% von unserer Produktion wird in Zukunft einfach Sekt sein.
Super.
Vom Abfüllen, Lagern, Rütteln, auch Degauchieren, wir haben eine eigene kleine Degauchieranlage.
Alles bei euch?
Alles bei uns, also es wird nichts am Hof aus dem Hof rausgeben, weil dann hat man natürlich alles am besten unter Kontrolle.
Ja, ja, und dann passt er besser, oder? Zu der Philosophie. Genau. Glaube ich, wenn du alles, also wenn du das wieder irgendwo hinschickst und dann nicht weißt, ob die dann so arbeiten, wie sie es ihr gern hättet.
Ja, obwohl, also gibt es tolle Menschen, die das auch machen, tolle Firmen. Aber trotzdem, wenn du es selber magst, magst du es halt selber.
Gibt es einen Wein, der aus eurem Sortiment, der dich am besten widerspiegelt, wo du sagst, das ist ein typischer Nikolaihof oder das ist das, was ich, weißt, so.
Wahrscheinlich der Steiner Hund. So ein bisschen, am Anfang immer ein bisschen kantig, ein bisschen verhalten, ein bisschen schüchtern. Und dann wird die Jahr, wenn er auftaucht ist, dann zeigt er sich gut und dann ist er, zugänglich und so. Ja, so kennt ihr mich auch vielleicht, ja.
Ja, von der Lieblingslage zum Lieblingswein, kann man sagen. Eine Rubrik, die uns eigentlich immer das Gespräch abrundet, schlimmer klingt als es ist, ist das kleine Verhör zum Schluss. Und da darf ich dich jetzt entlassen und den Wein weiter genießen.
Prost. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Du, da gibt es ganz viel. ich bin ja sehr viel international unterwegs und habe wirklich tolle Restaurants in der ganzen Welt kennengelernt. Das ist halt der große Vorteil als Weinbauer. Wenn du irgendwo einen Winzerdiner magst, gibt es meistens was Gescheites zum Essen. Aber ich bin auch schon so oft dann eingefahren und dann irgendwann hat es mir gereicht. Und ich will jetzt zu irgendeiner Würstelbude und wieder einfach ein gescheites Würstel. aber jetzt so, ja, ich könnte jetzt nicht einsagen in dem Restaurant oder sonst was, sondern oft ist einfach das für mich das Einfachere, das nicht zu verspielte, einfach das, was ich am liebsten ist.
Was zugänglicher ist.
Ja, und ich weiß auch, was ich am Teller habe.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Da gibt es auch viele. Also ich habe sehr viele tolle, schöne Momente gehabt mit meinen zwei besten Freunden. Das ist der Hartmut Abell, Rebenhof Südsteiermark. Und Wolfgang Fehlinger, Weingut Schwan Fehlinger in Rheinhessen, in Westhofen. Und da haben wir schon sehr, sehr viele tolle Momente, meistens in einem Berghaus in der Obersteiermark bei Leoben. Ja, schon sehr viele Momente gehabt und sehr intensive Momente.
Cool. Klingt nach Spaß und nach viel Wein.
Ist auch schon weniger geworden inzwischen, weil wir halt auch schon ein bisschen älter sind, aber früher war das sehr, sehr intensiv.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Auch wieder eine Verkostung über See, wo es dann angefangen haben, nur schwere Bordeaux zu servieren. Alles 14,5, 15 Alkohol, lauter große Namen, eigentlich alles hochgelobte Weine. Und ich habe es einfach nicht trinken können müssen. Ich habe es trinken müssen, weil es einfach alle so stolz waren. Aber das war für mich eigentlich das Schlimmste. Bordeaux ändert sich ja Gott sei Dank ja auch wieder und wird auch wieder leichter. Aber es hat eine Phase gegeben, wo das alles einfach für mich untrinkbar war.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Neuburger.
Cool.
Neuburger ist für mich so eine ganz unterschätzte, aber auch schwierige Weinsorte.
Habt ihr da auch die Kurztriebigkeitsprobleme?
Haben wir teilweise, gerade bei den jüngeren Anlagen, bei den alten Anlagen nicht, haben sie aber jetzt mit dem Rebschnitt eigentlich relativ gut rausgekriegt. Das war nicht wild, Gott sei Dank, bei uns, es war nur ein bisschen. Aber das hat echt gut funktioniert durch den Rebschnitt, dass wir das wieder wegkriegen.
Cool.
Und für mich ist das so Sorten, die, früher war es ja ganz populär, hat ja jeder gehabt. Und dann ist es einfach, irgendwann einmal, ich meine, sie ist einfach mühsam. Also engbärig, Platz gegenseitig auf, wenn der Regen zu blöder Zeit kommt. Also drückt sich gegenseitig auf, platzt auf. Aber trotzdem ist es einfach eine wunderschöne, super Sorten, gerade wenn es reif ist.
Wir haben einen Winter-Podcast gehabt in Berchtoldsdorf, Drechsler Leb, Grüße gehen raus. Und der hat gesagt, er setzt jetzt oder hat einen neuen Weingarten ausgesetzt mit Neuburger, weil das ist seine Lieblingssorte. Und er hat gesagt, er setzt dem jetzt da aus, weil er hat ihn dann, wenn er wieder modern ist und die Leute den wieder trinken wollen. Er ist dann bereit.
Das ist eben spannend, weil das ist einfach, wenn die alten Sorten weg sind, wie lange dauert das, bis das wieder kommt. Aber da hat die Domäne Wachau jetzt ja auch super Arbeit wieder geleistet vor Jahren, wo sie einfach die Sommelier-Edition gemacht haben, wo sie einfach Sommeliers geholt haben und einfach ihre Neuburger-Chargen dann gemeinsam mit den Sommeliers verschnitten haben und dann einfach an die Sommelier Edition rausgebracht haben. Und natürlich kauft das jeder Sommelier, der dabei war beim Verschneiden. Und ich glaube, in der Wachau, also die Domäne hat noch über 20 Hektar, ich weiß nicht, wie jetzt die aktuelle Zahl ist, aber auf ihren, bei ihren Mitgliedsbetrieben stehen. Mhm. Und mit 20 Hektar Neuburger kannst du schon was machen.
Ja.
Und ist Gott sei Dank auch wieder ein bisschen moderner geworden jetzt.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Bier. Na, Sekt, also erstens Sekt, natürlich ganz klar, Sekt geht immer. Geht um 9 in der Früh, geht um 9 am Abend und dazwischen auch. Mhm. Und, aber für mich ist einfach, also in der Früh, wenn ich wirklich zu viel erwischt habe, ein gutes, alkoholfreies Bier gibt es ja Gott sei Dank schon. Einfach mal gegen einen Durst. Also ein halber Liter, also ein Flaschel, gut gekühlt, einfach runter. Und dann bin ich einer, der gern dann doch wieder ein richtiges Glas Wein oder Bier trinkt. Kommt natürlich immer darauf an, wie intensiv der Kater ist. Und der Gulasch dazu.
Ja, cool.
Gulasch. Also das alte Gulasch und Bier ist halt einfach das Reparaturseidel. Und das Reparaturgulasch kommt ja nicht von irgendwo her.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Na, erstens meine Partnerin Katharina, ganz logisch, ganz klar, damit teile ich auch die meisten Flaschen. Und dann sind es wirklich wieder die zwei Burschen, der Hartmut und der Wolfgang, mit denen ich Gott sei Dank wirklich sehr oft eine Flasche Wein teile.
Super. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Man verdrängt Gott sei Dank Sachen. das war wirklich einmal, wie ich am Wein blind gekriegt habe und das war auch wieder ein Franzose. Und ich einfach gesagt habe, das ist sowas Grausliches, habe ich schon lange nicht getrunken. Und dann war es eine ganz teure, super Flasche. Und der Wirt hat uns die eigentlich auf die Flasche eingeladen. Das habe ich auch nicht gewusst, dass er uns die schenken wollte. Mhm. Das war richtig peinlich. Das war. Aber ja, so hat man halt nicht geschmeckt.
Genau, es ist eigentlich nur fair und ehrlich. Also.
Nur wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es vielleicht ein bisschen diplomatischer gesagt.
Ja, ist nicht so ganz meins, aber
sehr interessant.
Ja. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ich is halt, also ein Lieben ist vielleicht übertrieben, aber zwei oder dreimal im Jahr ein Fastfood-Restaurant ist einfach so, das brauche ich manchmal. Mhm. Ja. So als Ausgleich zu dem, was wir Gott sei Dank gesund zu Hause essen. Wirklich gesund essen. Wir haben einen großen eigenen Gemüsegarten, wir haben das Fleisch vom Jagdrevier, aber hin und wieder braucht man einfach sowas. Gut tut es einem nicht, das ist ganz klar, aber manchmal muss es sein.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Wir setzen gerade einen neuen Weingarten. Das ist halt auch ein ganz spannendes Projekt. Das ist Schlossberg in Mautern. Da war noch nie Wein. Mhm. Wir haben uns aber überlegt, wo können wir ein bisschen höher, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist bei uns in der Gegend, am Weingarten setzen und sind einfach so wirklich mit offenen Augen. Wir haben Gott sei Dank auch einige Felder, die zum Teil einfach brach liegen. Also Ackerfelder, also Acker. Und sind wir mit so durchgegangen mit offenen Augen, wo könnte man Wein setzen? Da haben wir einen Acker gefunden, Schlossberg, der ist sogar, also ist im Riedenkataster drinnen, also ist Weinbauflur. Mhm. Und da haben wir gesehen, das sind so ganz rote Schotter. Und dann haben wir einen Minibagger geholt und haben so auf ein paar Stellen einmal reingraben und haben einfach da wirklich so Donauschotter, eisenhaltig, rot, die Erde auch, und Kalkadern, da geht richtig weiße Kalkadern durch. Und den Weingarten setzen wir jetzt gerade im Frühjahr.
Was ist das für Rebsorte?
Riesling.
Okay.
Riesling ist eine perfekte Rieslinglage. Ja. Und da sind wir echt schon so gespannt, wie das in 10 Jahren
ich auch
werden wird. Beziehungsweise nach 10 Jahren werden es einmal die ersten gescheiten. Es ist halt immer so schwierig, weil jetzt nach 10 Jahren hast du einmal einen gescheiten Ertrag. Dann lassen wir die Sachen 4-5 Jahre liegen. Und dann sollten sie eigentlich noch 10 Jahre liegen lassen. Das heißt, eigentlich reden wir jetzt vor 25 Jahren, dass man das erste Mal das vernünftig probieren kann. Und das ist ja so spannend im Weinbau, dass es nichts so jetzt passiert und in 5 Jahren mache ich es anders oder in 2 Jahren, sondern alles, was wir machen, ist ein Generationendenken. Mhm. Und so muss man, glaube ich, an die ganze Sache rangehen, dass alles, was wir jetzt machen, was wir auspflanzen, was wir umbauen, was wir rausreißen, einfach alles eine Generationensache ist.
Eine Abschlussfrage. Mein letztes Glas Wein soll sein?
Sekt.
Sekt.
Ein guter, klassischer Sekt. Ganz trocken, Brütnatür, gute Säure. Ja. Aber dann nicht Glas, sondern Flasche.
Ja.
Nicht die letzte. Mit einem Glas fange ich nichts an.
Wir dürfen uns bedanken für ein sehr nettes Gespräch. Vielleicht auf ein Wiedersehen und auf einen Besuch im Nikolaihof. diesem Sinne, Prost, Mahlzeit.
Prost, nichts mehr.
Prost.
Prost.
Aber wir haben ja Gott sei Dank ein Magnum, wir können ja ordentlich nachschenken.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.